Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute geht es um das Thema Family Governance und um eine Firma, die mit gleich zwei gleichberechtigten Gesellschafterfamilien sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt agiert. Derzeit bereits in dritter Generation. Das Unternehmen Mann und Hummel ist auf Filtersysteme aller Art spezialisiert und gehört international zu den größten Anbietern. Wie dort Family Governance funktioniert, wird uns Thomas Fischer erklären. Er ist seit gut 20 Jahren Aufsichtsratsvorsitzender der Gruppe. Alle 5 Jahre muss er sich erneut um dieses Amt bewerben. Thomas Fischer schwört auf den von Beginn an bestehenden Gesellschaftervertrag des Unternehmens und sagt, Familiencharter oder Familienverfassung, das brauchen wir nicht.
Wir brauchen keine Familiencharter, weil wir es ganz praktisch im Gesellschaftsvertrag abbilden. Den Prozess, der oft einer Familiencharter vorausgeht, das gegenseitige Abstimmen, das Festlegen von gemeinsamen Werten und Zielvorstellungen, das ist bei uns ein kontinuierlicher Prozess, den die Gründer vor 85 Jahren begonnen haben und wir setzen das ganz kontinuierlich fort.
Aber zunächst spreche ich mit Patriz Ergensinger. Als EY-Partner berät er Familienunternehmen und deren Gesellschafter, Familienstiftungen und Family Offices. Er kann erklären, welche Unterschiede es in Sachen Family Governance gibt und was bei welchen Regelungen zu beachten ist. Hallo Herr Ergensinger, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Guten Morgen Frau Kammerlander.
Familienunternehmen beschäftigen sich seit eh und je mit der Frage, wie lässt sich die Beziehung zwischen der Familie und dem Unternehmen am besten regeln. Aber bis heute gibt es für Family Governance kein allgemeingültiges Muster oder einen Masterplan. Warum ist das denn so?
Das ist relativ leicht erklärbar, weil jede Familie anders ist. Jede Familie lebt aus der Historie heraus, hat unterschiedliche Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Und auch die Familienunternehmensstruktur ist immer anders. So lässt sich beispielsweise immer unterscheiden, ob ein Familienunternehmen nur aus 2 Stimmen besteht oder aus 3 Stimmen. Schon gibt sich regelmäßig ein unterschiedlicher Einflussbereich. Bei 50-50 kommt man zu Konfliktsituationen. Bei jeweils einem Drittel lässt sich natürlich immer leichter eine Mehrheit finden.
Bei Family Governance geht es ja oft auch ganz konkret um den Einfluss der Familie auf die Unternehmensführung. Lässt sich das dann per Familiencharter oder Familienverfassung regeln? Oder besser durch einen Gesellschaftervertrag? Was ist denn da überhaupt der Unterschied?
Der Unterschied ist nicht immer leicht verständlich. Die größte Herausforderung ist, in einer Familiencharta lässt sich natürlich alles regeln. Insbesondere auch der Umgang mit Konflikten und auch der Umgang innerhalb der Familie, damit es erst gar nicht zu Konflikten kommt. Vieles davon wird man eher unverbindlich regeln wollen. Dagegen sind natürlich die Fragen, wie geht es im Konflikt mit der Familie weiter, mit dem Unternehmen, häufig doch eher verbindlich zu klären. Das bedeutet, man braucht dort die Rechtsform, die für den Gesellschaftsvertrag erforderlich ist, sodass man regelmäßig die Familiencharta, wenn man sie geschrieben hat, auch nochmal im Gesellschaftsvertrag umsetzen muss. Jedenfalls die Teile, die rechtsverbindlich sein sollen. Das bedeutet, eine normale Familienverfassung, wie sie gewöhnlich vorkommt, bedarf danach noch einer Anpassung in zahlreichen Dokumenten, im Gesellschaftsvertrag, in Gesellschaftervereinbarungen, etwaigen Poolverträgen, sodass man hier klar unterscheiden kann zwischen einem eher unverbindlichen Teil und einem rechtsverbindlichen Teil, der dann auch umgesetzt werden muss. Wenn Sie einer Familie jetzt nur den rechtsverbindlichen Teil geben möchte und ansonsten wenig Regelungen vorsehen möchte, kommt man auch mit einem reinen Gesellschaftsvertrag zurecht.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, die Familiencharta ist rechtlich gesehen unverbindlich, also nicht exekutierbar, wie es im Juristendeutsch heißt. Warum braucht man sie denn dann überhaupt? Bringt so eine Familiencharta überhaupt einen extra Nutzen?
Ja, sehr häufig lässt sich damit natürlich schon im Vorfeld ein Konflikt verhindern, wenn man sich auch regelmäßig wieder auf seine Werte besinnt, wo man herkommt und sich Spielregeln gegeben hat, wie man miteinander spricht. Was wir auch bei vielen unserer Mandanten sehen, sind jetzt mal einfach vorgesehene Gesellschaftertage, in denen man zu bestimmten Themen spricht, damit man institutionell schon mal einen Rahmen hat, um Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen. Auch dann muss man sagen, was wir in einigen Familienverfassungen sehen, das ist offenbar erforderlich, ist, dass man den anderen ausreden lässt. Das sind Kleinigkeiten, die aber dann, wenn sie nur mal unverbindlich geregelt sind, vielleicht doch mal wieder auf einem Zettel herausgeholt werden können und so in den hitzigen Konfliktsituationen zur Beruhigung der Gemüter beitragen können.
Ja, jetzt gibt es aber viele Familienunternehmer, die vielleicht eher einen Laissez-faire-Stil haben und vielleicht gar keine Regelung vornehmen wollen. Was passiert, wenn es keine Family Governance gibt, keine Family Charter vorliegt und auch keinen Gesellschaftsvertrag?
Dann kann es natürlich gut gehen. Es kann immer gut gehen. Wir Juristen kommen natürlich immer von dem Denken her, was kann denn alles schiefgehen? Das unterscheidet uns vielleicht vom ein oder anderen Unternehmer von der Denkrichtung. Wenn man sich aber anschaut, was kann denn alles passieren, wenn man sich den prototypischen Fall anschaut und man hat dann zwei Kinder, auf die das Unternehmen beispielsweise übergeht, dann landet man relativ schnell in Konfliktsituationen. Und dann gibt es eigentlich zwei Denkarten, wenn man in diesen 50-50-Konstellationen übereinander spricht. Entweder man blockiert sich gegenseitig und am Ende ist das Unternehmen ruiniert, oder man geht von der Philosophie heran und sagt, die beiden müssen sich schon zusammenreißen und werden das auch machen, denn sonst ruinieren sie das Lebenswerk und ihr eigenes Vermögen. Das ist schon mal eine große Weichenstellung, wie Unternehmen unterschiedlich über solche Situationen nachdenken. Daneben lässt sich natürlich nicht allgemeingültig sagen, was alles passieren kann. Regelmäßig, wenn gar nichts geregelt wird, ein Nachfolger kann ausscheiden. Das führt natürlich zu erheblichen Abfindungszahlungen aus der Gesellschaft, die teilweise existenzbedrohend sein können. Genauso, was passiert mit Pflichtteilsergänzungsansprüchen, Pflichtteilsansprüchen generell, Zugewinnausgleichsansprüchen, wenn es eine Scheidung geben sollte. Das bedeutet, es kann dramatische Folgen für das Unternehmen haben, wenn hier nicht klar geregelt wird, wie man eigentlich miteinander in der Familie und mit der Beteiligung am Familienunternehmen umgeht. Und oft entsteht schon ein Konflikt bei der Frage, wer sind überhaupt Kinder, auf die ein Anteil übergehen kann. Das kann man relativ eng verstehen und nur sagen, eheliche, leibliche Abkömmlinge. Bei leiblichen Abkömmlingen kann man dann schon fragen, was ist mit der Spende, was ist, wenn es ein leiblicher Abkömmling ist, aber nach dem Tod gezeugt wurde. Da lässt sich die gesamte Klaviatur der Biologie durchexerzieren, sodass man doch relativ lange über diese vermeintlich einfache Frage streiten kann, wer ist ein Kind?
Da ist es auch ein spannendes Thema, über das wir vielleicht nochmal gesondert in einem Podcast sprechen sollten. Lassen Sie mich eine ganz kurze Nachfrage machen zu dieser 50-50-Regelung. Hier scheiden sich ja die Gemüter, diejenigen, die sagen, man solle das unbedingt machen, das ist gut auch für die Kinder. Und diejenigen, die sagen 50-50, das ist sozusagen das Todesurteil für das Unternehmen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, kann das funktionieren? Würden Sie das einem Unternehmer, einer Unternehmerin eher empfehlen oder würden Sie eher davon abraten?
Das kommt darauf an, die klassische Juristenantwort. Das kann sehr gut funktionieren. Und es gibt zahlreiche Beispiele, von denen wir auch nachher noch einmal hören werden, bei denen das hervorragend funktioniert. Dort ist natürlich immer die Voraussetzung, dass man eine gewisse Grundvernünftigkeit an den Tag legt und auch gewisse Verbindlichkeiten hat, wer alles mitspricht. Wenn man die Gesellschafterkreise zu weit öffnet, aber dann von den Familienstämmen immer nur eine Stimme jeweils hat und somit in die klassische 50-50-Konstellation kommt, dann lähmt man sich vielleicht auf Ebene eines einzelnen Stammes. Dann mag das schwierig werden. Wir werden im Beispiel hören, dass das nicht immer so der Fall ist, sondern wunderbar auch gelöst werden kann. Dagegen muss man sagen, gibt es auch Unternehmen, bei denen ist schon vorprogrammiert, die Kinder waren schon immer Rivalen. Man hat schon immer mehr oder weniger gegeneinander gekämpft. Da wird in einer 50-50-Situation regelmäßig auch irrational gehandelt. Und genau in diesen Fällen raten wir dringend davon ab, dass es bei 50-50 bleibt, sondern dass man hier zumindest dann darüber nachdenkt, über eine Art Schiedsrichter, Vermittler, quasi einen Beirat, Gesellschafterausschuss, wie auch immer man es nennen mag und wie man es konkret vorsehen mag, eine Institution schafft, damit diese Lähmung, die vielleicht aufgrund Irrationalitäten entstehen könnte, gelöst werden kann und nicht zum Untergang des Unternehmens führt. Auch da wieder ganz wichtig, ein akuter Handlungsbedarf, sich hier in jedem Unternehmen eigentlich einmal mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
Wir sehen also, es kommt mal wieder auf die Familie an. Aber gibt es denn irgendwelche allgemeinen Empfehlungen für Familienunternehmen? Gibt es irgendwelche Stolpersteine, die sich leicht per Family Governance vermeiden lassen? Was empfehlen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Wir können eine ganze Reihe an Empfehlungen abgeben. Auch hier wieder nicht immer für alle passend, aber ganz wichtig ist, jeder muss ein Testament machen. Wenn es um die Frage des Gesellschaftsvertrages geht, muss der Gesellschaftsvertrag natürlich mit dem Testament, den Regelungen im Todesfall abgesichert werden, vereinheitlicht werden. Man muss sich die Frage stellen, wie geht man in der Familie um? Wer soll eigentlich die Anteile bekommen? Wie gehen wir in den Konfliktfällen miteinander um? Einmal durchspielen in den Regelungen, was passiert, wenn wir uns nicht einigen können. Ganz wichtig sind diese Regelungen auch, wie geht man mit potenziellen Streitigkeiten dann um und den Ansprüchen, die sich aus Zugewinnausgleichsansprüchen, Pflichtteilsansprüchen und so weiter ergeben können. Das alles muss einmal im Vorfeld durchdacht werden, auch wenn am Anfang immer alles rosig aussieht.
Es lohnt sich also, sich zeitig Gedanken zu machen. Vielen Dank, Herr Ergenzinger, für Ihre Hinweise und für Ihre Empfehlungen.
Sehr gerne.
Und jetzt kommen wir zu unserem Podcast-Gast, der seit mehr als 20 Jahren dem Aufsichtsrat von Mann und Hummel vorsteht. Er ist damit auch der Bevollmächtigte der Inhaberfamilie Mann und damit einer der beiden gleichberechtigten Familienvertreter, der die Geschicke des Unternehmens Mann und Hummel verantwortet. Mehr über die Firma erfahren Sie wie immer in unserem Infoblog.
Mann und Hummel ist ein Familienunternehmen mit über 8 Jahrzehnten Erfahrung in der Filtration. Ende der 1930er Jahre waren Adolf Mann und Dr. Erich Hummel Eigentümer einer Textilfirma in Ludwigsburg. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges bot ihnen ein Kolbenhersteller an, auf Motorenfilter umzusteigen. Der Grundstein für ein neues Geschäftsmodell war gelegt. Als nützliche Besonderheit hat sich dabei die genau geteilte Verantwortung beider Familienzweige herausgestellt. Der Aufsichtsrat wird seit gut 20 Jahren von einem Vertreter der Mann-Familie geleitet, von Thomas Fischer. Er ist ein Enkel von Adolf Mann und hatte seine Erfahrungen vorher in Leitungsfunktionen bei anderen Firmen gesammelt, hauptsächlich im Bereich Automotive. Die Familie Hummel stellt mit Dr. Klaus-Peter Fouquet den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Er war vorher mehrere Jahrzehnte lang in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Bosch tätig. Im oberen operativen Management ist niemand aus den Familien tätig. Heute ist Mann und Hummel mit über 23.000 Mitarbeitern einer der größten Filterhersteller der Welt. Der Fokus liegt auf Lösungen für saubere Mobilität, saubere Luft, sauberes Wasser und saubere Industrie. Die Filter kommen zum Beispiel in PKWs zum Einsatz, in E-Autos und Klimaanlagen, bei der Herstellung von Medikamenten, Textilien und Babynahrung und in Kläranlagen. Seit 2009 folgt Mann und Hummel seiner damals formulierten Mission, das Nützliche vom Schädlichen zu trennen. Seither gilt für die Firma noch fokussierter, getrieben durch Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die besten Filter der Welt anzubieten. Belohnt wird dies durch regelmäßige Exzellenz-Awards für Schlüsseltechnologien auf dem Weg zu einem saubereren Planeten. In 2021 konnte Mann und Hummel mit 4,2 Milliarden Euro wieder den gleichen Umsatz wie zu Vor-Corona-Zeiten erreichen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf 191 Millionen Euro steigern.
Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Thomas Fischer bei unserem Podcast. Herzlich willkommen.
Ein schönes Grüß Gott, liebe Frau Kammerländer.
Herr Fischer, Sie bringen mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Führung und Entscheidungsfindung in Ihrem Familienunternehmen mit. Der gleichberechtigte Einfluss von den beiden Familien ist bei Mann und Hummel durch einen Gesellschaftervertrag geregelt. Eine Familiencharta brauchen Sie nicht, sagen Sie. Warum denn das?
Wir brauchen keine Familiencharta, weil wir es ganz praktisch im Gesellschaftsvertrag abbilden. Den Prozess, der oft einer Familiencharta vorausgeht, das gegenseitige Abstimmen, das Festlegen von gemeinsamen Werten und Zielvorstellungen, das ist bei uns ein kontinuierlicher Prozess, den die Gründer vor 85 Jahren begonnen haben. Und wir setzen das ganz kontinuierlich fort und bilden es dann immer ab im Gesellschaftsvertrag.
Was ist denn dann genau in dem Gesellschaftervertrag festgelegt? Was steht da genau drinnen?
Alle Regelungen von wer darf Bevollmächtigter werden, wie haben sich die Gesellschafter zu vertreten zu lassen, die Mitwirkung in Geschäftsführung oder bei uns halt auch die Nicht-Mitwirkung im operativen Geschäft. Alle Details ist, die Ausstellungsregel ist nicht festgelegt, das halten wir flexibel, aber sonst eigentlich alles, was irgendwo auf die Familien und die Gesellschaft und die Weitergabe in die nächste Generation Einfluss haben kann.
Sie haben jetzt schon ein ganz wichtiges Wort fallen gelassen, nämlich Bevollmächtigte. Also normalerweise kennen wir im Familienunternehmenskontext den Vorstandsvorsitzenden und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber was genau ist der Bevollmächtigte und was unterscheidet den von den anderen Arten?
Beide Familien sind vertreten durch einen Bevollmächtigten, der alle Stimmrechte auf sich vereint. Wir können also die Bevollmächtigten haben alle Rechte außer dem Verkauf des Unternehmens. Da müsste ich dann die Gesellschafter fragen. Das ist durch die Gründer so schon festgelegt worden, Ende der 60er Jahre dann fixiert worden, um sicherzustellen, dass die Balance und die Entscheidungsfindung zwischen Geschäftsführung und Gesellschaftern funktioniert und schnell geht. Eine Geschäftsführung ist das eine große Erleichterung, nicht mit einer großen Gesellschafterversammlung, die ja dann über Generationen immer größer werden kann, agieren zu können. Und auch ein Gesellschafterausschuss, der vielleicht dann nicht immer alle Rechte hat, tut sich schwerer, so schnell und intensiv mit der Geschäftsführung zu agieren, wie wir das können.
Das heißt, Sie können damit eigentlich auf diese typischen Familienunternehmensvorteile von der wirklich schnellen Entscheidung auch bauen.
Ja, bauen wir. Gelingt sehr gut. Ist von der Geschäftsführung nicht immer ganz einfach, die Nähe. Mhm. Hat sich aber jetzt dann über viele Jahre und Jahrzehnte bewährt und eingespielt.
Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an dieses Schweizer Verwaltungsratmodell statt dem deutschen Aufsichtsratsmodell. Würden Sie das auch so sehen?
Dem stimme ich zu, ja. Ich sehe mich in meiner Funktion als eine Art Schweizer Verwaltungsratsvorsitzender. Wir haben uns mal überlegt, die monistische SE einzuführen. Das war aber dann mit Aufsichtsgremien und sonst was wäre das zu problematisch geworden und auch hätte der Gesellschafter wieder stärkere Rechte bekommen, als er heute hat. Mhm. Von daher sind wir jetzt bei unserem Modell geblieben und Sie haben das sehr gut beschrieben. Das ist ein Schweizer Verwaltungsrat im Prinzip. Und mein Kollege und ich sind die Non-Executive Members.
Jetzt hat so ein Modell sicherlich extrem viele Vorteile, birgt wahrscheinlich aber auch ein paar Risiken, nachdem sehr viel dann auch in Ihrer Person zentriert ist. Was würde eigentlich in dem hoffentlich nie eintretenden Fall passieren, wenn Ihnen mal etwas passiert? Wie wird es dann weitergehen?
Also wir haben, und das ist jetzt auch abgebildet im Gesellschaftsvertrag, jeder Stamm hat auch einen Ersatzbevollmächtigten zu wählen. Sonst sind die Stimmrechte nicht wirksam. Das diszipliniert dann sehr stark. Und dieser Ersatzbevollmächtigte, der auch durchaus bei Sitzungen mit unserem Leitungsgremium dabei ist, wir machen dann auch immer eine Strategiewoche extern, der ist auch mit dabei. Also die sind nahe genug dran, dass sie übernehmen können, bis eine ordentliche Wahl für einen Nachfolger erfolgt.
Das ist also sehr gut geregelt. Eine Frage, die ich noch habe, Sie haben ja zwei Familien im Unternehmen, die auch gleichberechtigt sind. Als Wissenschaftler würde ich jetzt, wenn ich da drauf gucke, sagen, das kann ja gar nicht funktionieren, ja, wenn das zu Pattsituationen kommt. Ihr Beispiel widerlegt aber quasi die Wissenschaft und zeigt, es kann ja anscheinend doch extrem gut funktionieren. Also meine Frage ist, wie gehen Sie denn damit eigentlich um, wenn es eine schwierige Situation gibt und wenn vielleicht eine Pattsituation hergestellt werden könnte?
Da haben wir sogar Anleihe bei der Wissenschaft genommen, bei der Spieltheorie. Wir haben bei uns in der Satzung einen Münzwurf verankert. Wenn wir uns nicht einigen, werden wir nicht über irgendwelche Schiedsstellen oder sonst was gehen, um eine Lösung herbeizuführen, weil da keine Ungerechtigkeiten entstehen. Und ich hatte vor langer Zeit dann bei Maggie Thatcher gesehen, die auch den Münzwurf einführte im Tarif. Verhandlungen zu lösen. Wenn extreme Forderungen da sind, wo man weit auseinander liegt und der Kompromiss schwierig ist, dann würde bei uns der Münzwurf kommen und dann verliert man viel. Weil dann ja nur eine Seite gewinnen kann mit ihrer dann vielleicht extremen Forderung. Also ist das Verlustrisiko ein relativ hohes und man ist eher gewillt, in Verhandlungssituationen zu kommen, um das Verlustrisiko zu minimieren.
Musste die Münze schon mal geworfen werden oder war das bis jetzt einfach nur eine theoretische Überlegung, die so als Drohung über allem schwebte und zur Konfliktlösung beitrug?
Die ist noch nie geworfen worden. Wir hatten Anfang der 90er Jahre eine konfliktäre Situation. Da sind wir auch durchaus über ein Schiedsgericht gegangen, weil das noch damals in der Satzung war. Die andere Seite, also die eine Seite hat gewonnen und zu Recht gewonnen. Damals ging es darum, geht unsere Firma an die Börse oder nicht. Und Sie wissen selber, wie viel Familienunternehmen nicht erfolgreich an der Börse waren. Von daher sind wir sehr zufrieden, Familienunternehmen geblieben zu sein und auch dankbar dem Schiedsrichter. Nur in dem Umfeld fanden ein paar Manipulationen statt, die uns nicht so gefallen haben, beiden Seiten nicht. Mhm. Und von daher sind wir dann auf die neutralere Lösung des Münzwurfes gegangen.
Mhm. Es klingt aber auch schon an, dass das eine Situation ist, die wahrscheinlich nicht immer ganz einfach ist. Sie haben, wie viele Gesellschaften haben Sie jetzt? Über 30, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wir sind in den beiden letzten Generationen 35 Gesellschafter. Die vierte Generation, also die nächste nach mir, haben das in 21 Gesellschaften.
Okay. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wie hält man die denn eigentlich glücklich und vor allem auch, wie hält man die informiert? Also ich kann mich gut erinnern an eins unserer letzten Projekte von unseren Studierenden an der Universität, wo es ganz stark darum ging, wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass alle Mitglieder der Unternehmerfamilie sich informiert fühlen? Wie funktioniert das bei Ihnen im Unternehmen oder bei Ihnen in der Familie, besser gesagt?
Fangen wir mal an mit dem, wie hält man sie glücklich? Das ist ja die Balance. Wir haben einen tollen Zweck in unserer Firma. Saubere Luft, sauberes Wasser. Da kann sich auch ein grüner Gesellschafter oder ein anthroposophischer Gesellschafter mit verbinden. Von daher ist bei uns auch gar nicht so groß der Druck auf eine Dividende. Wir müssen angemessene Ausschüttungen machen. Wir müssen das Risiko einer Erbschaftsbesteuerung so weit wie möglich minimieren. Aber ansonsten ist Geld nicht der glücklich machende Faktor, wie es ja auch meistens ist, sondern das ist der Zweck. Die Informationsseite, es gibt unterschiedliche Plattformen und Foren. Wenn wir eine Sitzung mit unseren Führungsgremien haben, kriegen die Gesellschafter anschließend das meiste Material zur Verfügung gestellt.
Okay.
Ich schränke gerade ein, bei Akquisitionen oder ähnlichen Themen sind wir nicht ganz so offen im Informationsfluss. Dazu haben die vierte Generation jetzt eine Art Ausschuss gewählt. Das sind vier Vertreter dieser 21, die Fragen dieser Generation oder dieser Gruppe aufgreifen, an uns heranbringen oder wir umgekehrt sie informieren. Die sind genauso auch bei den Strategiesitzungen mit dabei, um näher ranzukommen und sind auch bei der Planungssitzung fürs nächste Jahr mit dabei, um so ein bisschen näher rangebunden und rangeführt zu werden. Und die übersetzen und vermitteln auch zwischen uns Bevollmächtigten.
Okay.
Dann haben wir natürlich das Übliche, wie auch andere Firmen, Gesellschaftertreffen, wo wir versuchen, auch auf die jeweiligen Interessen generationsunterschiedlichen Schwerpunkte einzugehen.
Mhm. Spannend. Das heißt, die nächste Generation steht dann quasi in den Startlöchern?
Ich grinse oder lächle ein bisschen. Die sind alterstechnisch so, dass sie sagen, lass uns erstmal noch Erfahrung außerhalb des Unternehmens sammeln, so wie uns denn ganz nahe an das Unternehmen hinbegeben wollen, wie in deiner Rolle. Auch sagen sie, so wie wir jetzt in der dritten Generation das Verhältnis zur Firma leben, das müssen Sie nicht unbedingt so halten. Sie werden das weiterentwickeln. Das ist der Prozess, den die gerade unter sich ausmachen. Wie wollen Sie mit der Firma und ihrer Führung umgehen in der nächsten Generation?
Mhm. Auf die nächste Generation will ich gleich noch eingehen. Jetzt aber nochmal eine rückwärtsblickende Frage. Sie hatten vorher den Gesellschaftervertrag ja auch schon angesprochen. Wie oft wird der denn eigentlich angefasst? Also wurde der in der ersten Generation mal erstellt und ist seitdem so ein heiliges Dokument oder wird der regelmäßig auch angepasst und aktualisiert?
Regelmäßig angepasst und aktualisiert. Also ich würde sagen, wir haben so große Pflöcke, kommen alle 10 Jahre. Also zum Beispiel die Umwandlung in eine KG, die wir mal gemacht haben. Gesellschaftsrechtliche Konstruktionen, um Risiken zu vermeiden.
Mhm.
Regelungen, wir haben auch Gesellschaften im Ausland, wo wir dann auf ausländische Steuerthemen Rücksicht nehmen müssen. Wir hatten auch um Wegzugsbesteuerung für unsere Gesellschafter, das Risiko zu minimieren, hatten wir einmal Änderungen. Also ich würde sagen, alle 3 bis 5 Jahre haben wir doch Änderungen, die größer sind. Und da, auch dort ist dann wieder ein intensiver Kommunikationsprozess, wenn wir eine Einstimmigkeit brauchen.
Also alle über 30 Gesellschafter müssen zustimmen.
Ja, bei Änderungen eines Gesellschaftsvertrags, ja.
Jetzt dürfen Sie als Bevollmächtigter ja schon ansonsten fast alles entscheiden. Wir haben gerade vorher gehört, verkaufen dürften Sie nicht. Ansonsten schon. Sie haben auch gesagt, das Familienunternehmen so, oder das Unternehmen soll ja eigentlich in der Zukunft in Familienhand bleiben, kam auch schon raus. Wenn Sie jetzt an die Zukunft denken, welche strategischen Weichenstellungen stehen denn jetzt bei Ihnen an? Wie blicken Sie da auf die nächsten Jahre, auf die Zukunft?
Also eine haben wir im letzten Jahr vollzogen. Wir haben uns von unserem reinen Kunststoffgeschäft getrennt, das auch stark um den Verbrennermotor orientiert war, und richten uns jetzt die nächsten Jahre in zwei, drei großen Richtungen aus. Wir sind Filtrations- und Separationsfirma, also basierend auf Filtermedien und Membranen. Das Automotive-Geschäft wird weiter attraktiv sein. Mobilität wird benötigt werden. Wir haben auch Produkte für batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstofffahrzeuge. Das wollen wir ausbauen. Das müssen wir auch regional stärker ausbauen. Asien, insbesondere China, da werden 40% aller Pkw derzeit gebaut. Muss weiterhin im Fokus bleiben. Da müssen wir auch sehen, wie wir das regional lösen, um das Risiko zu minimieren. Ein großer zweiter Block wird die Transformation mit Hilfe digitaler Instrumente sein, auch um digital und datengetriebene Geschäftsmodelle mit einzubauen. Und das dritte, für uns ein wunderbares Feld, ist Filtration und Separation außerhalb des Automobils. Sauberes Wasser, sowohl im Abwasserbereich wie im Trinkwassererzeugungsbereich. Rund ums Batteriegeschäft kann man durchaus mit Membranen, Speicherthemen lösen. Saubere Luft in Gebäuden, saubere Luft in Straßen. Man hat hier in Deutschland sieht man ab und zu unsere Public Air, nennen wir das, Filter, die in Stuttgart oder in München entlang der Straße stehen, um den Auflagen der Behörden zu entsprechen. Also wir haben genug Felder, wo wir rein können. Aber unser Hauptthema ist der Fokus, wieder Fokus zu bewahren. Wir waren ganz ursprünglich mal eine Textilfirma und eine Filtrationsfirma, da haben wir uns von Textil gelöst und jetzt lösen wir uns von Kunststoff und bauen neben dem Automobil weitere Geschäfte.
Ja, dieses Lösen von Kunststoff, das höre ich ganz oft und zwar vor allem in meinen Vorlesungen auch von den Next Gens. Eine meiner Studentinnen sagte mal, ich übernehme das Geschäft von meinem Vater nur dann, wenn wir das endlich von diesem Kunststoff losbringen und in eine nachhaltigere Welt bringen. Wie groß ist da bei Ihnen der Einfluss von der vierten Generation und sehen die das ähnlich oder haben die da eine andere Herangehensweise?
Also zum ersten ist ein Kunststoff auf Basis fossiler Materialien. Also es tut sich ja sehr viel, dass Kunststoff auch erzeugt wird aus anderen biochemischen Prozessen, die nicht mehr fossil ist, sondern damit auch im ganzen Sustainability-Ansatz tragbar ist. Also die vierte Generation, sie ist natürlich sehr dabei, dass man nachhaltig sein muss. Also solche Diskussionen haben wir immer wieder und unsere Gesellschafter sind politisch interessiert, stehen mit beiden Füßen im Leben. Die Auseinandersetzung haben wir gerne. Das ist ein guter Einfluss für uns und unsere Geschäftsführung, ein Feedback zu geben, weil manchmal befindet man sich ja in der Blase und unsere gerade jungen Gesellschafter, die sehr normal leben, die auch nicht auffallen an der Uni mit irgendeinem besonderen Verhalten, die stellen uns schon die richtigen Fragen.
Ja. Ja, dieser Austausch, vor allem wenn er konstruktiv und respektvoll geführt wird, der ist ja sowas von nötig und täte uns auch an anderer Stelle immer wieder gut.
Ja. Richtig.
Ich möchte kurz bei der Nachfolge bleiben, ja. Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft werfen, welche Qualifikationen muss eigentlich der Bevollmächtigte oder die Bevollmächtigte der nächsten Generation dann vorweisen? Und wie wird dann eigentlich auch entschieden, wer dann irgendwann in Zukunft mal ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin werden wird?
Ich fange mal mit der Entscheidung an. Also bei dem Prozess, wie die vierte Generation sich und auch die Stellung des Bevollmächtigten für die Zukunft definiert. Da wurde mir dann von meinen Söhnen und Neffen und Nichten ganz freundlich bedeutet, dass ich dann nicht mitmachen soll, weil ich würde ja doch nur manipulieren. Was auch stimmt, weil ich habe meine eigenen Vorstellungen und Überzeugungen. Das wird die nächste Generation entscheiden, wer Bevollmächtigter wird. Das wird nicht mehr meine Generation machen. Ich habe keine Stimmrechte mehr. Die sind bei meinen Söhnen. Die sind jetzt knapp unter 30. Den traue ich das auch zu. Die Qualifikation, ja, sie sollten in einem produzierenden Unternehmen Erfahrung gewonnen haben. Sie sollen Menschenfähigkeit haben. Sie brauchen eine gewisse Bescheidenheit. Also, weil die Werte in unserer Firma zu leben, also wir sind, weil sie wahrscheinlich oder sicher bei vielen Familienunternehmen erleben, ein sehr wertebasiertes Down-to-Earth-Ansatz, wo der Mitarbeiter im Band oder der Pförtner genauso wertvoll ist wie ein Geschäftsführer. Also sie müssen unsere Werte schon verinnerlicht haben, aber der Rest ist einfach die fachliche Kompetenz. Wenn Sie mich nehmen, ich habe, bevor ich diese Aufgabe angetreten habe und schrittweise immer stärker reinwuchs, viele Jahre in einem großen Automobilzulieferkonzern gearbeitet, am Schluss eine Business Unit geleitet, die größer war als mein Hummel. Da bin ich sehr eitel, dass ich das mal geschafft habe. Habe dann einen Mittelständler gemacht als CEO und von daher Höhen und Tiefen, aber auch Niederlagen gehabt. So flapsig formuliert, wenn man seine Fehler auf Kosten anderer Unternehmen macht, macht man es nicht mehr fürs eigene. Das ist auch nicht schlecht. Also Sie sollen Erfahrung außerhalb haben, wollte ich damit sagen.
Ja. Sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Bei uns darf kein Familienmitglied in der operativen Führung sein. Es ist auch aus der Erfahrung geprägt. Zum einen ganz klassisch, Sie kriegen einen Gesellschafter nur schlecht aus einer operativen Funktion raus. Dazu ist er dann halt einfach Gesellschafter. Und da nehme ich jetzt meinen Vater als Beispiel. Der hat Multiple Sklerose gehabt, war ein sehr guter Geschäftsführer, war auch bei der Mannschaft sehr beliebt. Aber kranke Menschen sind froh, wenn sich nicht zu viel ändert, weil dann hat man ein stabiles Umfeld und kann mit zwischen Gesundheit oder Krankheit und seiner Arbeit besser balancieren. Und wenn wir uns jetzt die heutige Zeit mit ihrer Dynamik angucken, dann ist diese Ruhe und Stabilität ein frommer Wunsch, aber nicht erfüllbar.
Ja, und wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann wird das wahrscheinlich immer weniger auch in Zukunft gegeben sein, diese Stabilität.
Ja. Und das Zweite ist, weshalb wir es auch nicht wollen, ist genau diese unabhängige Geschäftsführung und die Einbindung der Gesellschafter. Das verlangt doch auch ab und zu etwas Zeit und ein Geschäftsführer soll sich ums Geschäft kümmern und nicht noch die Gesellschafter pflegen müssen, was zwar sehr wichtig ist, aber in dem Fall nicht seine Kernfunktion.
Ja. Was auch ja viel, viel Zeit kosten kann. Ja. Genau. Jetzt haben Sie ja bei sich im Unternehmen und in der Familie einen sehr guten Weg gefunden, diese Dinge zu regeln. Was ist denn Ihre Empfehlung an andere Familienunternehmen? Ihr Modell, eine Charter oder sonst eine ganz andere Regelung der Family Governance? Was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern damit geben?
Also ich bin erklärt kein Freund einer Familiencharta, weil das steht neben dem Gesellschaftsvertrag. Ich bin aber ein großer Freund des Weges zu einer Familiencharta. Also ein befreundeter Unternehmer. Ich kann sogar sagen, mein Ersatzbevollmächtigter hat mit seiner Familie, in der seiner Familienfirma die Stammesbindung aufgegeben, in dem Prozess die Familiencharta zu entwickeln. Und das war ein 5-jähriger, sehr intensiver Prozess und hat es aber diese Gesellschafter und die Gesellschaft sehr auf ein gemeinsames Ziel vereint. Also das mag ich sehr.
Danke.
Aber wo meine ein bisschen Abneigung zu Chartas herkommt, ist ja, werden oft sehr standardisiert gemacht und gehen nicht auf die Bedürfnisse. Und in jeder Firma und in jeder Familie ist es unterschiedlich. Da wird oft nicht genug eingegangen. Und deswegen ist meine Befehlung, der Prozess ist toll. Das lohnt sich auch, das mit externer Begleitung zu machen, wo jemand moderiert, Konflikte auch auflösen kann und eventuell sogar lenken kann. Aber man soll sich da nicht dem Standard anheimgeben und nur die Erfahrungen von anderen nehmen, sondern man muss es selber auch sich einbringen.
Definitiv kein Malen nach Zahlen, wie das ab und zu von anderen gesehen wird.
Ja.
Vielen, vielen Dank für Ihre Empfehlung und für Ihre ganzen wunderbaren Einsichten. Herr Fischer, Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Es macht immer Freude, sich mit Ihnen auszutauschen.
Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.